Herzlich willkommen zu Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen mit Gabriel von Diplomateninterviews und David von Kamascha TV. Wir sind wieder da, einmal im Monat, jeden dritten Sonntag im Monat für euch mit unserem Podcast von Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen. Heute ein neues aktuelles Thema, was wir uns ausgedacht haben und gerne mit euch besprechen wollen. Es geht über die Agenda 2030. Vermutlich werden ein paar mehr Podcasts daraus. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Nicht nur mit der Agenda 2030, sondern auch jetzt mit unserem Podcast. Und freue mich auch, dass Gabriel wieder da ist. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo David, schön, dass wir uns wieder hören sozusagen.
Yes.
Und eigentlich sehen wir uns ja, weil wir eigentlich das ja mit Kamera machen, aber das wird einfach zu viel Datenmenge. Ja, schön. Also ich freue mich auch. Und ja, das Thema ist wirklich sehr interessant und angstbesetzt, definitiv.
Ich habe mir die 17 Punkte sind das ja einmal angesehen, einmal vielleicht eine Erklärung, was denn dahinter steckt, hinter der Agenda 2030. Das ist ja ein recht relativ bekannter Begriff, sage ich mal. Und dahinter stehen 17 SDGs. So wird das im Netz ganz modern abgekürzt, die Sustainable Development Goals, also 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und die klingen alle natürlich wundervoll. Also sie sind ja die Global Goals, also globale Ziele. Dort haben im Jahr 2015 193 Länder unterschrieben. Und diese Agenda gilt universell eben für alle Länder gleichermaßen, die dort unterschrieben haben. Und sind aber nicht völkerrechtlich bindend. Also sie sind wirklich einfach nur Ziele.
Korrekt.
Sage ich mal. Ne? Also Ziele für eben nachhaltige Entwicklung. In 17 Punkte unterteilt, die auch nochmal in insgesamt 169 Unterpunkte unterteilt
sind. Richtig, ja.
Also relativ umfassend, kann man so sagen. Und viele davon, ja, klingen eigentlich sehr, sehr schön.
Ich möchte einfach mal vorab noch was sagen, David. Wir sollten uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also das Ganze ist ziemlich angstbesetzt. Also da gibt es hier viele Videos bereits, die sehr dystopisch sind, wo man wirklich denkt, um Gottes Willen, was machen die da alles? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Nationen, die das beschlossen haben, nichts weiter sind, wie sie Unternehmen, die in Delaware gemeldet waren zu dem Zeitpunkt, und im Prinzip beschlossen haben, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen wollen. Und zwar die Gesellschafter, Geschäftsführer dieser Firmen. Auf Anweisung selbstverständlich des mehrheitlichen Gesellschafters dieser Firmen. Die haben etwas beschlossen. Ein gemeinsames Ziel. Mehr nicht. Dieses Ziel ist nicht für Menschen bindend. Es ist für Personen bindend. Und die Leute kontrollieren ihre Personen, was nichts weiter sind wie Subunternehmen der Unternehmen, die diese Handelszonen verwalten, und die nennen sich Nationen. Mehr ist das nicht. Es ist also ein Vertragswerk, das diese Nationen abgeschlossen haben. Deshalb kann es nicht bindend sein für lebende Menschen. Das heißt, die haben überhaupt keine Rechtsbindung für Menschen, für lebende Menschen, ausschließlich für Obligationen, die von diesen Nationen herausgegeben werden. Das müssen wir uns absolut klar machen, wenn wir uns dieses Ding anschauen. Alle Videos und alle Erklärungen, die ich gefunden habe im Netz, gehen immer von einem Rechtsstaat aus, von einer Demokratie aus, die es überhaupt nicht gibt. Was hier in dieser Agenda mal einfach zutage tritt, ist das, was tatsächlich da ist. Das ist die weltweite Diktatur der UN mit Lizenzvergaben an die regionalen Strukturen, die sich Nationen oder auch Staaten nennen. Mehr nicht. Und was hier jetzt zutage tritt, ist einfach mal die Wahrheit. Sie sagen uns jetzt einfach mal, was sie wirklich wollen. Und was wir auch beachten müssen, David, ist die Tatsache, dass es eine Umstrukturierung gibt. Die wurde bereits im Februar 2020 eingeleitet mit der Abwicklung der Firma, die sich United States of America nennt. Was nichts weiter war wie ein Unternehmen der Payne Webber Group. Mehr nicht. Mit dieser Abwicklung gibt es ein Vakuum. Ein Machtvakuum, weil alles andere eingestellt wurde. Das heißt, die WHO hat nun ab Februar 2020 die Kontrolle übernommen über diese Welt. Das heißt, wir haben bereits eine WHO-Kontrolle. die aber noch nicht legitimiert war, die jetzt aber im Nachhinein legitimiert wird. Es geht nicht darum, dass irgendwelchen Menschen es gut besser oder schlechter geht. Es geht einfach nur um die totale Kontrolle der Geldgeber, der Menschen, denen diese Welt gehört. Und das müssen wir uns einfach klar machen. Und es ist, ich sage jetzt mal ganz frech, der verzweifelte Versuch der Eliten, die Menschen unter Kontrolle zu bekommen. Weil es gibt keine Verpflichtungen. Es ist alles freiwillig. Und bitte lest zwischen den Zeilen. Es ist alles freiwillig. Man erhöht nur einfach den Druck auf die Menschen so stark, dass sie unter Angst kommen, unter Existenzängste kommen und unter diesen Existenzängsten blind irgendwelchen Dingen zustimmen, wo sie eigentlich nicht müssten, wo sie allerdings Komforteinschränkungen und, ich sag mal, Lebensstandardeinschränkungen in Kauf nehmen müssten. Aber je mehr Menschen sich das bewusst machen, dass es eben keine Verpflichtung ist von unserer Seite, sondern nur eine Verpflichtung der Firmen, die sich Staaten nennen, können wir mit diesen Dingen viel besser umgehen und man nennt das im Kommerz auf Armeslänge von uns halten. Das ist wichtig. Wenn wir nämlich emotional da einsteigen in diese dystopische Ausführungen, dann bekommen wir nur noch die Panik, weil es ist wirklich total angstbesetzt. Und da müssen wir raus, und das wäre mein Wunsch an diese Podcasts, die Menschen dort ein bisschen rauszuholen aus dieser Angst, weil wir können den Dingen anders begegnen. Das wollte ich einfach vorab schicken, bevor wir hier die einzelnen Punkte betrachten. David, danke.
Perfekt, vielen Dank. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst und von meinem Empfinden her auch eigentlich schon erklärt, was hinter der Agenda 2030 steckt.
Als Überblick auf jeden Fall mal.
Also wirklich auch schon sehr, sehr die Angst genommen, hoffe ich, ganz vielen. Wenn du das jetzt so perfekt beschrieben hast, können wir gleich mit dem ersten Punkt einsteigen, weil das ist ja genau das, was du gesagt hast. Der erste Punkt geht darum, keine Armut.
Richtig.
Sehr emotionales Thema für viele.
Richtig. Armut in all ihren Formen bekämpfen. Ist das nicht toll? Man schafft also erst einmal Armut in der dritten Welt. Nun schafft man Armut in der ersten Welt und nun bekämpft man die Armut in all ihren Formen. Ist doch wunderschön.
Perfekt.
Hört sich doch mal toll an.
Ja.
Ja? Und wenn das jetzt, sage ich mal, einfach ein buddhistischer Mönch sagen würde, würde ich sagen, das ist ja toll. Das kommt aber nicht von einem buddhistischen Mönch, sondern von einem Mann, ja, der, glaube ich, keine Verwandten kennt bei der Durchsetzung seiner wirtschaftlichen Interessen. Mehr nicht. Es sind alles Firmen. Firmen mit Subunternehmen. Und die kennen nur ein Ziel, Selbsterhaltung und Umsatz- und Gewinnmaximierung. Der Rest interessiert die Leute nicht. So. Nun wollen diese Leute Armut bekämpfen. Ich finde das lustig. Ja? Die Frage ist, welche Armut? Sie wollen den Liquiditätsengpass von juristischen Personen bekämpfen. Das ist die richtige Formulierung.
Nochmal.
Das heißt, es gibt einen Liquiditätsengpass von juristischen Personen.
Mhm.
Das heißt, die haben juristische Personen in dieser Welt, die nicht handlungsfähig sind, mangels Liquidität. Das nennt man auch in der Fiktion Armut. Mal eine andere Formulierung. Es ist ja klar. Wenn die juristische Person über keine liquiden Mittel verfügt, kann sie auch keine Lebensmittel einkaufen. Auch klar, oder?
Mhm.
So, und darum geht's. Das heißt, man möchte eigentlich, genau betrachtet, juristische Personen, die Obligation, juristische Person, liquiditätsmäßig besser hinstellen. So. Dazu ist es aber erforderlich, dass die Hauptfirmen, das sind die Firmen, die sie Staaten nennen, eine stärkere Kontrolle bekommen über die juristischen Personen. Es geht nicht um Menschen. Es geht um die Kontrolle der Subunternehmen. Das Problem, das die Jungs haben, ist, dass wir, die lebenden Menschen, die Kreditgeber sind der juristischen Person, aber alle Rechtsgeschäfte, die ich unter Nutzung meiner juristischen Person tätige, das, was dabei entsteht oder was dabei herauskommt, fällt alles in das Vermögen der juristischen Person. Und das kann man natürlich abgleichen. Auf einem vielleicht etwas niedrigeren Stand. Und das ist im Prinzip die Planung. Das heißt, die wollen zwar die Armut vermeiden, das heißt, die wollen im Prinzip vermeiden, dass der Herausgeber der Obligation haftet, wenn der Nutzer der Obligation nicht mehr leisten kann oder nicht mehr leisten will. Das ist nämlich einer der Kernsätze des Kommerzes. Also, wenn ich eine Obligation herausgebe und irgendjemand sie nutzt und er kann nicht mehr leisten, er hat also Schulden gemacht zum Beispiel oder ist nicht mehr in der Lage, seine Geschäfte abzuwickeln, dann haftet international gesehen der Herausgeber dieser Obligation. Und diese Haftung will man beseitigen. Das ist das, was kommerziell tatsächlich geplant ist. Wie schafft man sowas? Na, relativ einfach. Man geht hin und sammelt die biometrischen Daten der Kreditgeber und hinterlegt sie als Sicherheiten für die Kredite, die der juristischen Person gewährt werden.
Unser letztes Podcast-Thema.
Es geht hier also um Sicherheiten. Das heißt, es ist jetzt alles mal völlig wertfrei betrachtet. Sie haben das Problem, dass Sie eigentlich eine Überwachung haben wollen. Sie brauchen die Kontrolle und Sie brauchen Sicherheiten. Das heißt, die Kredite, die jetzt quasi gewährt werden der juristischen Person, quasi Bekämpfung der Armut, müssen irgendwie gesichert werden über biometrische Daten. Und deshalb sammeln sie die ganzen biometrischen Daten ein der Menschen und wollen diese dann über eine digitale ID, über die werden wir noch öfter sprechen in diesen Podcasts, wollen sie verbinden. Wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, diese Welt gehört uns allen im gleichen Maße. Und wir hinterlegen aktuell unseren Anspruch für diese, also unsere Anspruchstellungen als Sicherheiten für das geschaffene Geld, für die geschaffenen Werte und alle strukturrelevanten Unternehmen dieser Welt bekommen dieses Geld. Und alle Werte, die entstehen unter diesen Krediten, gehören allen Menschen. Ich habe kein Problem damit, dass auch ein Afrikaner von den europäischen Kollateralwerten partizipieren würde. Das fände ich sogar klasse. Ja, weil wir haben alle genug, es ist wirklich genug da. Aber das ist nicht geplant, darum geht es nicht. Und das ist für mich dieser erste Punkt, wo es Armut in all ihren Formen bekämpfen. Ja, es ist nett formuliert, da geht es nichts weiter wie um den Liquiditätsengpass von vielen juristischen Personen, weil die Kreditgeber nicht mehr in der Lage sind, ihren Verbindlichkeiten nachkommen zu können. Und das wird ja auch gefördert weltweit. Und nun soll im Prinzip alles zusammengefasst werden. Das heißt, dieses Thema, was da dahinter steckt, ist nicht die Enteignung, das ist Blödsinn. Es ist der Zugriff auf unsere Ansprüche. Das ist alles. Und das müssen wir rein kommerziell betrachten. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich von den Leuten, die in der WEF zusammenhängen, nicht einmal 80% das so durchdacht haben, wie das, was jetzt hier wirklich steht. Ich bin jetzt mal ganz frech und arrogant, es so zu behaupten.
Ich sage jetzt mal in diesem Staatsrechtskonstrukt, sage ich mal, keine Armut durch noch mehr Kontrolle des Staates über mich.
Ja, durch die Kontrolle der Sicherheiten. Die Sicherheiten sollen kontrolliert werden. Und die einzige Sicherheit, die es gibt in diesem System, ist unsere Haftungszusage.
Mhm. Und die holen sie sich erneut ein, indem wir ja zurzeit ganz vielen neuen Datenschutzbestimmungen zum Teil auch zustimmen über unsere biometrischen Daten.
Korrekt. Weil wir müssen ja mittlerweile für einen Reisepass und jetzt ist ja, es ist ja auch geplant, jetzt der neue europäische Reisepass und Führerschein und Krankenkassenkarte wird ja alles zusammengefasst jetzt in Europa zu einer digitalen ID, die man auf einem Mobiltelefon speichert. Und vom Mobiltelefon zu einem implantierten Chip ist es nicht mehr weit.
Ein Mobiltelefon ist ja auch ein Chip, auf gewisse Art und Weise.
In gewisser Art und Weise, ja. Es ist ein Datenspeicher, ein Cloud-Speicher im Hintergrund, mehr ist es ja nicht. Und es ist auch die totale Kontrolle und die Menschen stimmen dann halt in Anführungszeichen freiwillig zu, weil sie gar keine andere Wahl haben. Weil wenn sie dem nicht zustimmen, können sie nicht mehr reisen, sie können sich kein Konto mehr öffnen, nichts mehr. Das heißt, ihre Handlungsfähigkeit, besser gesagt, die Handlungsfähigkeit der juristischen Person wird in der Fiktion eingeschränkt. Also die Handlungsfähigkeit des Subunternehmens, das von mir geduldet verwaltet wird, wird in der Fiktion eingeschränkt. Das ist alles. Und das dient nur einem einzigen Ziel, nicht der Armut zu bekämpfen, sondern nur um Sicherheiten zu schaffen für den zukünftigen Herausgeber der juristischen Person. Es geht um einen zukünftigen.
Ja, da bin ich gerade drüber gestolpert, über einen zukünftigen. Da gibt es also noch mehr Veränderungen.
Richtig, logisch, weil wenn Sie eine Weltregierung schaffen, eine Weltnation schaffen und nur noch Regionalverwaltungen, die keinerlei Befugnisse mehr haben, wo keine Gesetze mehr existieren, da kommen wir dann in Punkt 17 da drauf. Wenn Sie das tatsächlich planen, dann bedeutet es, es gibt nur noch einen sogenannten Emittenten, das ist der Herausgeber von juristischen Personen. Es wird also nur noch Subunternehmen geben, die zentral verwaltet werden. Wir müssen das wirklich trennen und das ist das, was mir bei vielen Videos einfach aufgefallen ist, dass diese Leute das nicht trennen. Der Mensch hat mit dem ganzen Scheiß, entschuldigt die Ausdrucksweise, nichts zu tun. Es geht nur um die zentralisierte Verwaltung von Subunternehmen, mehr nicht. Natürlich spielt das dann auf den Menschen über, weil was sie tun, ist klipp und klar, wenn es eine neue zentralistische Verwaltung gibt von juristischen Personen, dann wollen die natürlich den Sicherungsgeber wirklich sichern. Sie wollen dafür sorgen, dass diese Person dann wirklich gesichert ist, dass diese Obligation gesichert ist, dass alles, was Kredite vergeben wird, gesichert ist und der neue Herausgeber. Denn wenn wir von einer neuen Weltordnung sprechen und eine Weltregierung, ist doch völlig klar, es gibt einen Rückversicherer, eine Regierung, einen Gesetzgeber und so weiter und so fort. Und das wird die WHO sein, der neue Gesetzgeber.
Ja, da sind wir schon wieder bei der dystopischen Seite vielleicht ein bisschen angekommen. Aber ja, ich habe mir auch einige Videos auf YouTube dazu angeschaut, zu diesen SDGs, zu diesen Zielen. Und die sind wirklich alle sehr, sehr dystopisch. Und man hat, wenn man sich diese Videos anschaut, eigentlich tatsächlich das Gefühl, dass die einzige Lösung für alles die Digitalisierung ist und die CO2-Steuer.
Richtig, genau.
Also das ist die Lösung für alles und zwar wirklich auch für Geschlechtergleichheit, für Bildungsgleichheit, für Gerechtigkeit. Also ganz komisch, dass solche Themen auch durch die Digitalisierung anscheinend einzig und alleinig zu lösen sind. Aber jetzt sind wir schon wieder ein bisschen vielleicht vom Thema abgekommen.
Genau.
Ich glaube, wir können zum zweiten Punkt kommen.
Gerne, ja.
Und zwar steht bei mir hier kein Hunger.
Ja, also der Punkt heißt ja konkret, den Hunger beenden. Ernährungssicherheit und eine verbesserte Ernährung erreichen sowie eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Das hört sich ja toll an. Jetzt frage ich dich nur mal eines. Vorhin hieß es Armut in all ihren Formen bekämpfen und dann den Hunger beenden. Also Armut und Hunger hängen doch für Menschen eigentlich zusammen. Hat aber hier nichts. Offensichtlich ist es ein separater Punkt. Es geht also hier einmal um die Armut, wie ich dir vorhin schon sagte, und jetzt geht es um den Hunger. Also Hunger, eine Person hat keinen Hunger. Eine Person ist eine Obligation, die hat keinen Hunger, das ist nur ein paar Stück Papier. Ja, und jetzt kommt diese Ernährungssicherheit und eine verbesserte Ernährung erreichen. Ja, logischerweise, du musst ja darüber im Klaren sein, dass die neuen Personen, die herausgegeben werden, haben einen Sicherungsgeber. Und dieser Sicherungsgeber muss natürlich wiederum ernährt werden. Das heißt, es muss im Prinzip auch hier wieder eine Planungssicherheit geschaffen werden. Hier geht es also nichts weiter wie um eine Sicherstellung des Überlebens der Sicherungsgeber. So, und wie sie das machen, spielt keine Rolle. Mir fällt da ein furchtbares Beispiel ein. In den USA hat eine Pharmaindustrie festgestellt, dass die Hühner eine sehr schlechte Futterverwerter sind. Also haben sie die Hühnerscheiße eingesammelt und recycelt und den Hühner wieder verfüttert. Weil da war noch so viel Nährmittel drin, dass man das nochmal nutzen konnte. Okay? Ja, genau, oh Gott. Soylent Green, auch da gibt es sogar einen Film drüber, ja, wo man im Prinzip Menschen recycelt hat. Ja, also ich sage, ich will jetzt hier nicht übertreiben, aber letztendlich ist es so, dass die natürlich die Kontrolle haben wollen über die Nahrungsmittel. Es gibt drei Schlüsselpunkte. Nahrungsmittel, Wasser, Energie. Über diese drei Punkte kannst du die Menschen kontrollieren. Und darum geht's. Wir sollten uns von dem Gedanken verabschieden, dass die Leute das gut mit uns meinen. Sie wollen die Kontrolle haben, das ist alles. Auf der einen Seite, ganz klar, es ist abgekoppelt vom Menschen. Es geht nur über Obligationen. Sie können also nur Personen reglementieren und kontrollieren, aber sie versuchen natürlich, den Menschen in die Einlassung zu bringen. Und das sollten wir immer berücksichtigen. Nun haben wir dummerweise ja einige Landwirte. Und diese dummerweise Landwirte produzieren ab und zu noch biologische Lebensmittel, die man vielleicht sogar noch nutzen könnte, die man noch essen könnte. Und jetzt geht es darum, dort die Kontrolle zu bekommen. Also wie macht man das? Also das meiste haben sie schon gemacht. Sie haben die Bauern oder die Landwirte von Subventionen abhängig gemacht. Dass diese Subventionen ihnen aus ihrem eigenen Geld bezahlt wird, also quasi von ihren eigenen Werten bezahlt wird, das erzählt ihnen kein Mensch. Deshalb bekommt ja ein Landwirt auch nur eine ganz geringe Rente, weil er ja sein ganzes Geld aufbraucht, also seine Werte aufbraucht über seine Subventionen hinweg. Das erzählt ihm halt niemand. Das ist ein anderes Thema. Sprengt den Rahmen jetzt hier. Man will also hingehen und über diese Subventionen will man an diese Werte dran. Wir müssen immer dran denken, wenn ein Landwirt ein Stück Land bewirtschaftet, dann hat er nur die Anspruchstellung auf die Nutzung über die juristische Person. Das gehört ihm nicht, das ist nicht sein Eigentum. Diese Eigentumssimulation in der Fiktion, in diesem, was wir kennen, was wir als Staat kennen, ist Blödsinn. Eine Person kann kein Eigentum haben, das ist Unsinn. Also, es geht nur um die Nutzungsrechte und an diese Nutzungsrechte will man ran. Gibt der Landwirt das freiwillig auf? Niemals. Also muss man dafür sorgen, dass die Landwirte pleite gehen. Dass die Landwirte ausgeschaltet werden, indem man ihnen völlig irrsinnige Auflagen macht in der Landwirtschaft, die sie nicht mehr einhalten können, wo sie dann nur noch über Subventionen und Kredite rauskommen und irgendwann platzt das Ganze mal und dann kaufen irgendwelche Konzerne, riesige, gigantische Konzerne, Hedgefonds, wie zum Beispiel BlackRock oder The Capital Group oder gibt es nochmal einen, ich vergesse den Namen immer, der ist so unwichtig, egal. Und die kaufen dann einfach dieses Land auf. Besser gesagt, die kaufen die Nutzungsrechte auf. Ja, und das Nächste, was sie ja momentan machen, sie zerstören ja gerade die Ernten, ganz gezielt. Also für die Menschen, die nicht an Geoengineering kaufen, bitte schaut euch einfach die ENMOD-Convention an, ENMOD-Convention. Die wurde bereits in den 60er, 70er Jahren in die Wege geleitet. Dort haben sich die Firmen, die sie Staaten nennen, verpflichtet, Wettermanipulation nicht zu Kriegszwecken einzusetzen. Sie führen aber Krieg heute gegen uns. So, wenn sie das nicht könnten, bräuchten sie kein so ein Abkommen, oder? Ist doch logisch. Also gibt es Wettermanipulation. Und die wird aktuell genutzt, um die Ernten zu vernichten. Das heißt, darum geht es letztendlich. Man möchte die Landwirtschaft ausschalten und dann in die Kontrolle kommen über künstlich erzeugte Lebensmittel. Das ist alles. Es geht nur um die Kontrolle. Das heißt, der zweite Punkt dieser Agenda hat ausschließlich den Hintergrund, den Kreditgeber, den lebenden Menschen über den Zugang zu Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln zu kontrollieren. Wir sollten uns davon verabschieden, dass wir Menschen von dieser Agenda eigentlich betroffen sind, weil die Agenda hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Aber die Kontrolle, die über die juristischen Personen gemacht wird, zwingt uns dazu, diese Agenda zu akzeptieren, eine Einlassung zu machen, weil wir sonst aus dem öffentlichen Leben, das ist das Leben der Personen, der Fiktion, ausgeschlossen werden und uns damit der Zugang in diesem Falle von Lebensmitteln unterbunden wird.
Es wird ja so beschrieben, eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Das heißt, das, was uns als nachhaltige Landwirtschaft suggeriert wird, sehen die ja dann doch anders vielleicht, wenn du das so beschreibst.
Das ist korrekt. Weißt du, das ist das Definitionsrecht. Die definieren etwas im Hintergrund und schreiben aber nicht dazu, wie sie es meinen. Nur in unseren Köpfen läuft etwas anderes ab. Das ist wie mit dem Rechtsstaat auch. Wir haben auch eine Vorstellung davon, was ein Rechtsstaat ist. Das läuft in unseren Köpfen ab. Das ist eingeimpft worden in unsere Köpfe. Kommt auch nur in der Agenda vor, was man da reinsetzt. Und mit diesem Bild, das wir im Kopf haben, denken wir und agieren wir. Und deshalb kommt es bei uns zu Missverständnissen. Wir sind dann völlig irritiert, wenn der Rechtsstaat sich verhält wie eine Mafia-Organisation oder eine UN nachhaltig bezeichnet, wenn sie ihre Einnahmequellen quasi sichern wollen und ihre Kontrollmechanismen sichern wollen. Das nenne ich eher nachhaltig aus deren Sicht.
Eine sehr spannende Zusammenfassung für den zweiten Punkt, auch wieder sehr einleuchtend. Ich finde das wirklich sehr interessant und es nimmt tatsächlich auch wieder, es macht wieder klar, was damit gemeint sein könnte. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, also Gesundheit und Wohlergehen.
Interessanterweise verwenden die ja hier immer den Begriff Mensch in dieser Agenda. Ja? Die Frage ist nur, wie definieren sie Mensch? Das ist immer die große Frage. Meinen sie den lebenden Menschen oder was meinen sie damit? Nun ist es so, dass der Begriff Mensch ja mal umdefiniert wurde in eine natürliche Person ist ein Mensch, beziehungsweise Mensch ist eine natürliche Person. Das heißt, hier geht es auch wieder um Konten. So, gesundes Leben für alle Menschen, also ein gesundes Leben für alle Konten. Wenn man es mir jetzt einfach mal so liest, ganz frech, ja? Und es ist für mich einfach so, dieses System hat für mich jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Deshalb sehe ich die Dinge auch immer extrem kritisch, vielleicht manchmal auch zu kritisch, aber ich sehe ja, was für Leute das durchsetzen wollen. Und wenn wir dann am Ende zu den Punkten 15, 16 und 17 kommen, dann werden viele begreifen, dass dort kann nichts Gutes kommen. Das heißt, wenn die von Wohlergehen sprechen und gesundes Leben und gewährleisten und jeden Alters und was weiß ich was, da muss ich einfach sagen, es kann um nichts anderes gehen, wie um eine gute Buchhaltung, dass einfach die Buchhaltung in Ordnung gehalten wird, ganz frech gesagt, ja. Letztendlich ist es so, hinter dem ganzen Punkt steht nichts weiter, wie die ganzen Notstandsregelungen der WHO zu begründen. Es geht letztendlich um den Pandemievertrag in diesem Punkt. Man möchte also über diesen Weg begründen, warum man zum Beispiel den meisten Menschen vorschreiben möchte, dass sie sich impfen lassen. Warum man ihnen vorschreiben möchte, was sie sich für Ernährung, für Essen zu sich nehmen müssen. Und am Ende steht nur eines. Es geht hier um die Einführung einer digitalen Datenbank. Man möchte also eine Datenbank einführen, wo man quasi das alles kontrolliert, wo man dieses gesunde Leben kontrolliert, wo man diese Konsumverhalten dokumentiert und speichert und dann am Ende alles zusammenfasst zu einer digitalen ID. Also dieser Punkt umfasst im Prinzip die Einführung der digitalen ID. Weil hier sollen alle Obligationen, die man dem lebenden Menschen gewährt, dem Kreditgeber gewährt, das ist der Pass, der Ausweis, der Führerschein, die Krankenkassenkarte, wird alles zusammengefasst zu einer einzigen ID. ID ist nichts weiter wie eine Nummer, eine Kontonummer. Mehr ist das nicht. Die ist digital, ja, ist ja logisch, die muss ja digital sein. Worum geht's? Internationale zentralistische Verarbeitung. Wir sprechen hier von der KI. Wir sprechen von der künstlichen Intelligenz, die das alles verwalten soll. Und es geht darum, dass man den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben, was für Medikamente, was für Behandlungen. Es geht um die Vorschrift, dass man den Leuten sogar Impfungen vorschreiben möchte und so weiter.
Aber es ist ja nicht verpflichtend. Also das kommt ja wieder zu dem Punkt, dass es nicht verpflichtend ist, sondern auf Freiwilligkeit basiert. Also wie soll man da das vorschreiben?
Indem man Bußgelder vergibt, indem man Sanktionen vergibt, indem man zum Beispiel deine Bewegungsfreiheit einschränkt, dann kriegst du deine Social Credit Coins. Und wenn du nicht brav bist und schön lieb bist und dann zu der Impfung gehst, dann wird einfach dein Social Credit Account mal kurz gekürzt. Das heißt, diese digitale ID wird genutzt, um später dann, wir sprechen auch noch über dieses Thema, diesen Social Credit Account einzurichten. Also ein Konto, wo du dein Grundeinkommen in Form dieser UMU ist die neue Währung, wo du diese bekommst, das wird dann gemacht und wenn du nicht schön brav bist und zur Impfung gegangen bist, kriegst du eine Mitteilung, sie haben ihre Impfung verpasst, deshalb wird ihr Social Credit Account gekürzt und du kannst nichts mehr zum Essen einkaufen oder kein Wasser einkaufen oder der Strom wird dir gestrichen. Ja? Darum geht es. Es geht quasi darum, uns, die Kreditgeber, zu disziplinieren, dass wir schön brav das so tun, wie es ihnen quasi in den Kram passt. Sie wollen die Kontrolle haben über uns. Und deshalb ja auch das Thema WHO. Der Pandemievertrag ist ja nichts weiter wie ein Notstandsregelungsvertrag. Das heißt, man will die Welt unter Notstandsbedingungen weiter verwalten. Und Notstandsbedingungen bedeuten, dass die absolute Entscheidungsgewalt dann bei der WHO liegt. über alles. Über die Nutzung von Personen, David. Niemals vergessen. Das heißt, wenn du die Person nutzt, die unter der WHO-Versicherung herausgegeben wird, der sagt, was zu tun ist, muss die Haftung übernehmen. Somit rutscht also die WHO in die Position eines Rückversicherers für die Herausgabe von juristischen Personen in einer zentralistischen Regierung. Jetzt machen wir gerade wieder Kommerz.
Und zwar gar nicht auf so einem niedrigen Level.
Richtig, genau.
Das ist spannend, dass jetzt erst bei dem dritten Punkt die WHO ins Spiel kommt oder vielleicht auch schon bei dem dritten Punkt. Denn die WHO ist ja Teil der UNO und ist jetzt in den letzten Monaten sehr stark geworden und auch sehr viel in den Medien vorgekommen. Auch wir haben schon ein, zwei Podcasts darüber gemacht. Und letzten Endes kommt es von nicht weit her, dass bei diesem Punkt Gesundheit und Wohlergehen die WHO ja das letzte Wort dann tatsächlich auch haben soll.
Richtig, genau. Und die WHO sagt, was zu tun ist. Die WHO macht die Vorschriften, das heißt, die Nationen werden entmachtet. Die haben freiwillig, in Anführungszeichen bitte, einer Entmachtung zugestimmt, was völliger Blödsinn ist. Das war geplant. Nichts passiert zufällig. Nichts passiert einfach so. Das heißt, die haben zugestimmt, dass sie ihre Autorität abgeben an die WHO unter Pandemiebedingungen, unter Umweltkatastrophenbedingungen, unter Klimakatastrophe, unter Klimawandel, bla bla bla. Ist völlig gleichgültig. Man kann im Prinzip sagen, die WHO bekommt die absolute Macht für gesetzliche Regelungen. Was sind gesetzliche Regelungen? Die Nutzungsbedingungen für die Nutzung von juristischen Personen und mehr nicht. Das heißt, die disziplinieren uns bei der Nutzung der juristischen Person, die eine zukünftige Zentralregierung als digitale ID herausgibt. Und das alles wird durch eine KI überwacht und reglementiert und restriktive genutzt. Sie behalten sich also das Recht vor, wenn wir uns nicht an die Regeln halten, dass sie uns dann entsprechend disziplinieren. Meinetwegen über Bußgelder oder Sanktionen. Sanktionen im Sinne von, wie gesagt, dass sie unseren Bewegungsradius einschränken, dass sie unser Konto sperren, dass wir nichts mehr einkaufen können zum Essen und so weiter und so fort. Darum geht's. Das heißt, man muss aber an dieser Stelle jetzt eines sagen. Nach meinem Kenntnisstand sind diese Regelungen, die hier gemacht wurden oder werden, nicht hundertprozentig konform zu dem, was andere Richtungen wollen. Wir sprechen hier aktuell nur, ich sage jetzt mal, von der satanistischen Strömung innerhalb der UN, die alles unterlaufen hat. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt hier eine neue Weltordnung, nennen wir sie einfach mal so, prinzipiell negativ ist. Die WHO macht momentan Dinge, die in den Hochfinanzkreisen oberhalb der UN für großen Unmut sorgen. Und ich bin gespannt, ob die Jungs auch irgendwann mal zutreten werden, weil die haben auch diese Möglichkeiten. Nur wir Menschen müssen halt auch irgendwann mal sagen, was wir wollen und nicht einfach nur Ja und Amen und zu allem, ja allem zustimmen, was dort läuft. Es liegt also auch an uns, ob diese übergeordneten Strukturen oberhalb der UN irgendwann mal sagen, sie drehen denen den Hahn ab, den Finanzhahn. Das ist unsere Aufgabe, Nein zu sagen. Das ist der erste Schritt, als Mensch aufzustehen.
Perfekt. Vielen Dank für dieses mega schöne und runde Schlusswort. Ich fand das sehr aufschlussreich heute, mich mit dir zu treffen und über die Agenda 2030 zu sprechen. Ich würde sagen, wir machen hier für heute einen Cut und machen nächsten Monat ab dem Punkt 4 weiter, wo es um hochwertige Bildung geht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen lieben Dank dir, Gabriel, für deine Zeit heute.
Ich danke dir, David, für deine Unterstützung und ich finde es klasse, dass wir das zusammen machen können, weil unsere Aufgabe ist es, die Menschen aus der Angst zu bringen. Wir müssen aus der Angst raus. Und wir müssen einen klaren Blick dafür bekommen, was wirklich wichtig ist. Und dafür danke ich dir und auch Kamascha TV, dass ihr mich dabei unterstützt bei dieser Arbeit, die mir ein Herzensanliegen ist. Danke.